HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Tesla hatte am Donnerstag mit der Rodung begonnen, musste aber die Arbeiten nach einem Gerichtsbeschluss am Wochenende stoppen.
Ein kleiner Umweltverein fand das nicht rechtens. Also ist die Grüne Liga mit einem Eilantrag auf Rodungsstopp zum Oberverwaltungsgericht. Und die sagen jetzt, wir prüfen das alles mal nach. Das ist gar nicht so ungerechtfertigt.
Wenn jetzt Tesla scheitern sollte, dann wäre das ein fatales Signal.
Eigentlich sollten die Gemeindevertreter den Weg freimachen und dafür sorgen, dass das lang geplante Logistikzentrum gebaut werden kann. Eigentlich. Aber es ist anders gekommen. Ein halbes Jahr liegt das Projekt jetzt auf Eis.
Zwickt's mir immer nicht dran.
Man muss das komplette Genehmigungsverfahren absolvieren, man muss die gleichen Studien machen, die gleichen Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und das passiert ganz regelmäßig auch an Standorten, die schon über viele Jahre für Windkraft genutzt werden.
Weil die Behörden, die Ober- und Naturschutzbehörden, die das durchführen, einfach Angst haben, das zu bewerten und dann eben alles einfordern, was irgendwie nur machbar ist, obwohl es völlig unsinnig ist.
Es ist wahr, es ist wahr.
Es war ein Riesencoup, den das kleine Bundesland Brandenburg im November gelandet hat. Nach monatelangen Geheimverhandlungen verkündete der schillernde US-Unternehmer Elon Musk, dass er seine erste Gigafactory in Europa bauen will. Zwei gibt es in den USA, eine in China. Und den europäischen Markt der Elektroautos will er nun tatsächlich von Brandenburg aus aufrollen. Der Autokonzern Tesla soll dort künftig bis zu 500.000 E-Autos im Jahr bauen. Tesla made in Germany, eine Sensation. Das bedeutet, Elon Musk will in Deutschland aber 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Rede ist von 4.000 zu Beginn und über 12.000, wenn der Laden erst einmal richtig läuft. Eine Sensation für die strukturschwache Region und darüber hinaus. Die Baustelle ist ganz in der Nähe von Berlin. Viele Kommunalpolitiker reiben sich noch die Augen. Manche sagen, das glaube ich erst, wenn der erste Spatenstich getan ist. Und es gibt in der Tat Grund genug, die Begeisterung zu bremsen. Der Zeitplan ist unglaublich ehrgeizig. Schon im nächsten Jahr sollen angeblich die ersten Autos vom Band rollen. Aber ist das realistisch? Hat Elon Musk eigentlich schon mal von der deutschen Waldameise gehört und ihren Ansprüchen an den Investor? Die lebt nämlich auch in diesem Wald. Hat er seine Rechnung vielleicht ohne das deutsche Planungsrecht gemacht? Ahnt er überhaupt, worauf er sich einlässt, wenn er einen deutschen Bauantrag stellt? Der ist noch nicht genehmigt, aber dennoch durfte er schon damit anfangen, den Fichtenwald auf dem Grundstück abzuholzen. Gut geprüft ist halb verhindert. Unternehmen im Paragraphendickicht, so heißt unsere Sendung heute. Denn Tesla hat seine Rechnung ohne die Grüne Liga gemacht, ein kleiner Umweltverband, den es schon zu DDR-Zeiten gab. Und der hat nun tatsächlich vor Gericht einen Stopp der Abholzung des Waldes erreicht. Zumindest erstmal vorläufig. Wer weiß, was kann das noch für Folgen haben? Zumindest dieser ehrgeizige Zeitplan, der steht vielleicht auf der Kippe. Die Landespolitik in Brandenburg gibt sich optimistisch. Philipp Arnsdorf.
Brandenburgs Landesregierung legt sich für Tesla wirklich ins Zeug. Das glaubt man Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sofort.
Der Ministerpräsident will selber die Peitsche an der Stelle schwingen, dass dieses auch passiert und hat uns alle sozusagen auch in die Pflicht genommen, sowohl den Bürgern hier von Grünheide und den Nachbarkommunen gegenüber jederzeit sozusagen ansprechbar zu sein, wie wir es natürlich auch dem zukünftigen Partner Tesla gegenüber sein müssen.
Und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD lässt die Peitsche knallen.
Wir werden alles tun, was wir können, um diese Investition zu einem Erfolg zu machen, zu einem Erfolg für den Investor, aber zu einem Erfolg vor allen Dingen für unser Land Brandenburg.
Dennoch betonen beide, es solle keine Lex Tesla geben. Für den US-Elektrobauer gelten dieselben Gesetze wie für alle anderen Unternehmen auch. Und ein selten angewendeter Paragraph gestattet die vorzeitige Rodung, obwohl noch nicht mal der Kaufpreis feststeht und die rechtlichen Anhörungen von Behörden und Bürgern noch ausstehen. Am Donnerstag gab das Landesumweltamt die Genehmigung zur vorzeitigen Rodung von 90 Hektar Kiefernwald auf dem Gelände, das seit 20 Jahren als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Sofort machten sich 29 von Tesla bestellte Harvester über die Bäume her. Ab März beginnt mit der Vegetationszeit die Vogelbrut, dann darf nicht mehr gerodet werden. Aber nur zwei Tage später stoppte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Rodung. Da war schon mehr als die Hälfte des Waldes verschwunden. Der Naturschutzverein Grüne Liga hatte einen Rodungsstopp per Eilantrag bewirkt. Hans-Herwig Mascher, Landesvorsitzender des Vereins, zu den Gründen.
Zu diesem frühen Zeitpunkt schon Tatsachen zu schaffen, die nicht mehr rückholbar sind. Man kann den Wald ja nicht wieder, die Bäume hinstellen, die wachsen ja nicht wieder an. Das ist für uns also ein Präzedenzfall. Das hat mit Tesla nur insoweit was zu tun, weil da besonders viel Zeitdruck herrscht. Das Gesetz hat Fristen und die müssen gewahrt werden.
Damit wendet sich der Brandenburgische Landesverband der Grünen Liga auch gegen den grünen Umweltminister des Landes, Axel Vogel. Der verteidigt die Rodungsgenehmigung seines Hauses für Tesla.
Nun, also wir gehen natürlich als Land davon aus, dass unser Landesamt für Umweltschutz rechtlich sauber gearbeitet hat und von daher dann auch die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns dann auch bestätigt wird und trägt.
Und sogar innerhalb der Grünen Liga regt sich Widerstand gegen den Eilantrag. Der Cottbusser Ableger der Liga fordert inzwischen den Rücktritt des Landesvorstands. Doch egal wie das Gericht entscheidet, Wirtschaftsminister Steinbach hätte ohnehin schon eine andere Lösung zugunsten von Tesla.
Dann müssen wir prüfen, inwieweit es Sondermöglichkeiten gibt, den Wald trotzdem einer Rodung dann auch zuzuführen, trotz der Vegetationsperiode.
Nervös ist er aber dennoch.
Entspannt bin ich überhaupt nicht, das gebe ich auch ganz offen zu. Man achtet sehr darauf, dass man gegebenenfalls die Vibration des Handys mitbekommt, wenn das Gericht eine Entscheidung gefällt hat. Und also ruhig sieht anders aus.
Jede Minute warte er auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes und hofft, dass Tesla weiter roden darf. Eine 4 Milliarden Euro Investition will sich das Land auf keinen Fall entgehen lassen.
Teslas Pläne und das deutsche Recht treffen da zwei Welten aufeinander. Dieses Beispiel ist mehr als eine Lokalposse. Sie wird inzwischen aufgepumpt zu einem Paradebeispiel für das angeblich überbürokratisierte Deutschland. Mehrere Wirtschaftsverbände melden sich mahnend. Ebenso das renommierte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Professor Marcel Fratscher ist Präsident des DEW. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von dem gerichtlichen Rodungsverbot in Brandenburg gehört haben?
Naja, meine erste Reaktion war, da wurde nicht gut geplant oder nicht gut das vorbereitet. Denn erst eine Genehmigung geben, dann eine andere Behörde oder ein anderes Gericht nimmt es wieder zurück, zwei Tage später. Das zeigt ja, da ist ein Abstimmungsbedarf, das funktioniert nicht. Und das gibt natürlich kein gutes Bild ab, wenn erst ein Investor zwei Tage etwas tun darf und dann wieder gestoppt wird. Also das ist sicherlich erstmal ein Armutszeugnis, dass man da nicht mehr Klarheit hat.
Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, Sie dürfen aber schon abholzen. Ist das übereilt?
Naja, ob das übereilt ist oder nicht, es geht ja darum, dass man klare Gesetze hat, die für alle klar interpretierbar sind. Und das ist ja genau das Problem, dass wir eine Bürokratie haben in vielerlei Hinsicht, die keine Klarheit schafft. Und das heißt für Unternehmen Unsicherheit. Und das heißt, ein Unternehmen weiß nicht, kann ich jetzt da ein Werk bauen oder nicht. Und in vielen Fällen, auch in der Vergangenheit, ist es dann halt so gewesen, dass dann auch deutsche Unternehmen gesagt haben, nee, das ist uns alles zu unsicher, das dauert uns zu lange, das ist zu teuer, dann investieren wir eben nicht, bauen das Werk eben nicht, schaffen eben keine Arbeitsplätze. Und darunter leiden natürlich vor allem die strukturschwachen Regionen hier im Osten, auch Brandenburg.
In China hat es Tesla geschafft. Da hat man tatsächlich innerhalb von einem Jahr ein ganzes Werk hochgezogen. Aber ich vermute mal, das Wort Planungsrecht gibt es gar nicht auf Chinesisch. Also überspitzt gefragt, wünschen Sie sich chinesische Verhältnisse in Deutschland?
Natürlich nicht. Natürlich sind wir eine Demokratie und natürlich haben wir eine funktionierende Marktwirtschaft. Und zu einer funktionierenden Marktwirtschaft und Demokratie gehört zu, dass es Einspruchsrechte gibt, dass es gewahrt wird, dass es einen Ausgleich aller Interessen gibt. Nur in diesem Gleichgewicht zwischen Recht, Rechtsstaat, Rechte für der Menschen und Planbarkeit, Planungssicherheit für Unternehmen. Dieses Gleichgewicht besteht häufig oder immer häufiger nicht mehr. Das Pendel ist zu sehr in die eine Richtung geschlagen, dass viele Unternehmen zu häufig extrem lange Zeiten brauchen, bis sie Klarheit haben. Wie gesagt, der wirtschaftliche Schaden entsteht dadurch, wenn man halt hier eine Unwucht reinbekommt, die letztlich bedeutet, wirtschaftlicher Schaden entsteht und die Bürokratie wird so kompliziert, so umständlich, so langwierig, dass es schwierig ist für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen zu planen.
Aber dieser Zeitplan, den Tesla vorgibt, ein Jahr von dem Entschluss bis zum ersten Auto, das vom Band rollt, ist das denn realistisch in einem Rechtsstaat? Ist das jetzt wirklich das Problem der überbordenden Bürokratie oder ist das ein überzogener Anspruch vielleicht auch?
Ja, ich finde das schon interessant, dass Sie diese Frage stellen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wenn eine Straße oder eine Schiene oder irgendeine Trasse geplant werden, dass wir heute innerhalb von 10 oder 15 Jahren planen und denken. Das ist ja eher der Usus. Und wenn man jetzt sagt, in anderthalb Jahren soll hier eine fertige Fabrik stehen, das als unrealistisch erachten. Also wir stehen natürlich hier in Deutschland auch im internationalen Wettbewerb. Nochmals, keiner will, dass Deutschland wird wie China. Aber es gibt durchaus eine Menge Demokratien, die gute Marktwirtschaften haben, wo diese Dinge schneller gehen. Und nochmals, Deutschland entsteht dadurch ein wirtschaftlicher Schaden. Und wir müssen uns halt genau überlegen, wie wir diese Balance zwischen Bürokratie, Regeln, Regulierung und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Wirtschaftsstandards schaffen wollen. Und mein starker Eindruck ist, weil das ist ja jetzt nicht der erste Fall bei Tesla, sondern es gibt ja etliche Fälle, dass das Pendel zu sehr Richtung Bürokratie umgeschwungen ist, dass die Verwaltung sich zu häufig nicht als Partner von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern versteht, sondern eher als Gegenpart, als Gegner der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen versteht. Und das ist für mich grundlegend ein Problem. Beide müssen zusammenarbeiten. Und das ist leider häufig im Bürokraten-Dschungel in Deutschland heute sehr, sehr schwierig.
Machen Sie es mal konkreter. Was müsste sich ändern in Deutschland, damit das aus Ihrer Sicht besser wird?
Es braucht klare Regeln, klare Gesetze mit einem klaren Zeitrahmen, bis wann das entschieden wird. Das ist häufig zu selten der Fall. Ich denke auch, dass man in dieser Gesetzgebung auch mit Partikularinteressen umgehen muss. Also meine Sorge ist, wir reden häufig nicht darüber, dass es Regeln gibt, die für alle gelten, sondern einige wenige Interessen machen sich das Gesetz zu eigen, um ihre Partikularinteressen, ihre Besitzstandswahrung durchzusetzen. Also nehmen Sie das Beispiel, wir wollen in Deutschland erneuerbare Energien deutlich erhöhen. Gleichzeitig sagen viele Menschen, nee, aber das Windrad, das entstehen soll, bitte nicht in meiner Umgebung, bitte nicht innerhalb von einem Kilometer, bitte Trassen nicht hier. Und hier sehe ich den Widerspruch. Wir haben uns Ziele gesamtwirtschaftlich gesetzt, gesellschaftlich gesetzt, Klimaneutralität, Umweltschutz, auch erneuerbare Energien. Aber wenn es dann dazu kommt, werden häufig solche Maßnahmen dann blockiert. Also ich glaube, es braucht gesetzliche, rechtliche Sicherheit mit einer klaren Ansage und eine höhere Geschwindigkeit, stärkere Kapazitäten auch bei der Verwaltung. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Verfahren einfach ewig lange dauern. Hier muss auch personell aufgestockt werden, sodass die Verwaltung und Menschen, die dort arbeiten, die ja häufig auch einen guten Willen haben und auch helfen wollen, diese Arbeit dann auch wirklich bewerkstelligen können.
Das war DEW-Präsident Marcel Fratscher. Herzlichen Dank. Vielleicht hätte sich Elon Musk vor seiner Entscheidung mal ein bisschen mit Friedrich II. Befassen sollen. Der hatte vor 300 Jahren ganz ähnliche Probleme. Und zwar nicht weit entfernt von der geplanten Tesla-Baustelle. Ein Müller betreibt seine Mühle in der Nähe von Schloss Sanssouci. Einem Anwohner passt das gar nicht und das ist eben dummerweise der König. Doch der Investor, also der Müller, will sich das nicht verbieten lassen und er wirbt erst einmal geschickt für seine Investitionen.
Da Sie eine freundliche Gelegenheit einmal zu mir herführt, Herr Landrat, so trage ich Ihnen einen Plan vor. Er betrifft das Getreide vom Gut. Ich möchte Ihnen meine Dienste und schwachen Kräfte kostenlos zur Verfügung stellen. Sie haben Korn, ich habe eine Mühle.
Ach, er hat ja keine Mühle. Seine Majestät der König erachten sich durch sein Klappern belästigt. Seine Majestät wünschen, dass das Klappern abgestellt wird. Diese Mühle ist durch den Wunsch seiner Majestät geschlossen.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Nein? Also verschone er mich mit seinen kostenlosen Diensten und Bestechungen. Rückfragen?
Rückfragen allerdings, Herr Landrat. Macht der König den Wind in unserem Lande? Lässt der König den Hafer wachsen? Nicht? Ja, was schiert dann den Müller? Der König! Meine Mühle ist mein rechtmäßiges, bürgerlich ererbtes Eigentum. Und solange ich ein ehrlicher Mann bin, kann sie nicht geschlossen werden.
Sie war nie geöffnet. Diese neue Mühle ist am behördlichen Ort nicht angemeldet.
Ich habe eine Konzession für diese Mühle.
Seit wann?
Seit 43.
Oh, damals war Sanssouci noch nicht gebaut.
Dann hätten Sie eben Sanssouci nicht konzessionieren sollen.
Kekeka, ich resoniere nicht mit ihm. Ich führe einen Befehl des Königs aus.
Herr von Tornow, Sie haben das Gesetz auszuführen.
Seine königliche Majestät in Preußen sind über dem Gesetz. Lieber wohl, Herr Müller.
Willkür und Tyrannei! Sie haben solche Worte vielleicht nicht erwartet aus dem Mund eines ländlichen Biedermanns. Aber es gibt etwas wie eine Würde der einfachen Menschen und kleinen Unternehmer.
Der Müller von Sanssouci, ein Lustspiel von Peter Hacks. Wir hören gleich, wie es weitergeht. Gut geprüft ist halb verhindert, Unternehmen im Paragraphendickicht. Tesla ist ja nur das aktuelle Beispiel, es gibt noch viel mehr im Land. Auch bei uns in Hessen wehren sich immer wieder Anwohner gegen Bauprojekte. Vanessa Rothe mit ein paar Beispielen.
Seit Jahrzehnten leiden die Anwohner, die an den Durchgangsstraßen B3 oder B252 in Nordhessen leben, unter dem Verkehr vor ihrer Haustür. Wie hier in Gilserberg.
Es geht immer nur schumm, schumm, schumm.
Entlastung soll der Ausbau der Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen bringen. Lange geplant und beschlossen, zieht sich der Streit jetzt aber schon über 40 Jahre hin. Mal war es der Kammmolch, wie Hessens damaliger Ministerpräsident Roland Koch einmal kommentierte.
Wir wissen beim Kammmolch, dass er nahezu in der ganzen Bundesrepublik vorkommt, auch in Hessen nahezu flächendeckend. Und dass wir deshalb seinen Schutz an anderen Stellen vornehmen können.
Und zuletzt war es der Dannenröder Wald, den Aktivisten besetzen, weil er der Autobahn weichen soll. Wald statt Asphalt lautet das Motto der Demonstranten.
Ich denke, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weitere Autobahnen zu bauen.
Das ist eine Sünde in der Natur, ist das.
Hessens Großprojekte sorgen immer wieder für Unruhe.
Nein! Ich nehme es jetzt zur Kenntnis. Ich darf mich hier nicht beschimpfen.
Wie hier bei einer Infoveranstaltung zum Riederwaldtunnel im Frankfurter Osten. Er soll die Lücke auf der Autobahn 66 schließen, die von Wiesbaden nach Frankfurt führt. Und manchmal kann allein schon ein bürokratisches Wort das Blut zum Kochen bringen. Planfeststellungsbeschluss zum Beispiel. Gegen den zum Ausbau des Frankfurter Flughafens wurde zigfach geklagt. Einer der Kläger war der Naturschutzbund BUND, Thomas Norgal vom BUND Hessen.
Dieser Kelsterbacher Wald ist ein ganz, ganz herausragender Standort für den Hirschkäfer. Es gibt in Deutschland wahrscheinlich keinen Wald, in dem mehr von diesen Tieren leben.
Der Kelsterbacher Wald war schon in den 80ern das Zentrum des Widerstands, als es um die Startbahn West am Flughafen ging. Später wurde ein Teil des Waldes für die Wartungshalle des Riesenfliegers A380 gerodet, unter Protest. Umsonst, muss man wohl im Nachhinein sagen. Der A380 ist genauso Geschichte wie große Flächen des Kelsterbacher Waldes.
Ich zähle wie gewohnt abwärts. 3, 2, 1.
Die Mutter aller Proteste gegen Großprojekte in Deutschland ist wohl Stuttgart 21. Der umstrittene Umbau des Bahnhofs in der baden-württembergischen Hauptstadt. Der Wutbürger war geboren. Zum Baubeginn am 2. Februar vor 10 Jahren waren 2000 Demonstranten gekommen. Bei der Rede des damaligen Verkehrsministers Peter Ramsauer sind sie deutlich zu hören im Hintergrund.
Mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm bekommt Baden-Württemberg und der gesamte süddeutsche Raum 2 Schienenprojekte von europäischer Dimension.
Stuttgart 21, das Projekt der Negativschlagzeilen. Noch heute wird regelmäßig protestiert. Jetzt ist der ungeliebte Bahnhof tatsächlich nicht mehr weit entfernt von seiner Vollendung. Ende 2025 soll er fertig sein.
Und es wird ein architektonisches Mekka werden. Auch die Hamburger werden hier nach Stuttgart kommen, um den Bahnhof zu sehen, so wie die Stuttgarter nach Hamburg fahren, um die Elbphilharmonie zu besuchen.
Im hohen Norden ist die Elbphilharmonie nicht das umstrittenste Projekt. Noch mehr Streit gibt es über die Frage, soll die Elbe zwischen Nordseemündung und Hamburg weiter vertieft werden, damit auch immer größere Schiffe den Hamburger Hafen erreichen können? Es geht um 2,5 Millionen Lkw-Ladungen Sand und Schlamm, die vom Grund der Elbe weggebaggert werden müssen. Ein gewaltiger Eingriff in die Natur. Ulrich Getsch, damaliger Bürgermeister von Cuxhaven, sagte bei einer Diskussionsveranstaltung:
Leute haben einfach Angst. Angst davor, dass eben diese 9. Elbvertiefung das irgendwann mal das Fass zum Überlaufen bringt, wenn sie die gigantischen Schiffe sehen, die eben jetzt schon nach Hamburg fahren.
Die Baugenehmigung für die Elbvertiefung umfasst 2600 Seiten. Je größer das Projekt, desto größer der Protest, gilt aber nicht immer. Ein Anlass kann schon ein Logistikzentrum sein, das auf einem Acker entstehen soll, wie in Hebenshausen im Werra-Meißner-Kreis aktuell. Oder in Wölfersheim in der Wetterau, wo Rewe ein Zentrallager bauen will. In letzter Zeit sind es immer häufiger auch neue Stromtrassen und Windräder, gegen die sich Widerstand regt. Klagen, Proteste, Bürgerentscheide, Bau- und Investitionsprojekte in Deutschland erscheinen mitunter endlos und zermürbend. Am Ende geht es aber darum, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Wie Justus Brahns vom hessischen Wirtschaftsministerium einmal über Bürgerforen sagte.
Insgesamt muss man sagen, dass am Ende viele Besucher sagen, nee, danke schön für diese Veranstaltung, diese Möglichkeit. Ich konnte mich informieren, ich bin deswegen begeistert, aber ich kann den Argumenten was abgewinnen und kann mir die Entscheidung leichter machen als vorher. Denn eine Energiewende wird ohne die entsprechende Akzeptanz vor Ort mit Sicherheit scheitern.
Wie also kann man es verhindern, dass solche wichtigen Projekte scheitern? Wollen wir nun die Position eines wichtigen Umweltverbandes hören. Werner Reh ist Sprecher des Arbeitskreises Verkehr beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Hessen.
Können Sie die Empörung der Wirtschaftsverbände über das Rodungsverbot auf der Tesla-Baustelle nachvollziehen?
Nicht wirklich. Ich finde, die Aufregung ist sehr künstlich, diese Empörung. Da wird ein bürokratischer Pappkamerad aufgebaut und nach meinem Eindruck schießt man da gegen die Öffentlichkeitsbeteiligung, rechtsstaatliche Verfahren und auch Naturschutzvorgaben, aber zu Unrecht. Man kann doch nicht eben das deutsche Recht den Investoren opfern und überspielen, wenn jemand sagt, wir wollen sofort und schnellstmöglich eine Fabrik errichten, muss sich an das deutsche Recht schlicht und ergreifend halten. Und es geht ja gar nicht um das Scheitern, es geht um ein paar Tage Verzögerung. Das Gericht OVG wird in dieser Woche entscheiden. Da hat man eine Woche verloren. Ich vermute, der BUND wird nicht klagen dagegen, hat auch nicht geklagt, dass dann eben eine Genehmigung kommt. Und spätestens am 5.3., wenn die rechtliche Anhörung zu Ende ist, dann wird das Ergebnis sein, dass man bauen kann, weil Baurecht ja schon besteht. Und die Naturschutzgenehmigung ja auch schon vorliegt vom Landesumweltamt. Insofern kann ich diese künstliche Aufregung nicht wirklich verstehen.
Geklagt hat ein kleiner Verband die Grüne Liga, aber der BUND nicht. Warum hat der BUND nicht geklagt? Also sind Sie im Prinzip einverstanden mit dem Projekt?
Ja, wir wussten natürlich, dass seit 2000 da ein Baurecht besteht, damals für BMW. Und die Genehmigung des Landesumweltamtes, die ist seriös und klar. Mit naturschutzrechtlichen Vorgaben, eben die Waldameisen werden umgesiedelt, die Fledermäuse, die es gibt in einigen Bäumen, werden die Bäume eben nicht abgeholzt. Und da ist ein Plan eben da. Allerdings verstehen wir natürlich auch die Verärgerung, dass man bis zum 5.3. ein Anhörungsverfahren macht und dann eben einfach dann agiert. Insofern hat die Grüne Liga da schon einen richtigen Punkt, weil das ist, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, eine Verarschung, wenn ich ein Verfahren mache und dann eben vorher zu lange. Schuld daran ist ja nicht die Bürokratie. Schuld daran ist Tesla, die Unterlagen nicht beigebracht haben und deswegen das Verfahren in die Brutzeit verzögert haben. Das ist das Problem.
Es wird ja nicht behauptet, dass ein seltenes Biotop zerstört wird. Das ist eine Kiefern, Kiefernmonokultur. Als Ausgleich will Tesla die dreifache Fläche an Mischwald aufforsten. Also ökologisch wäre das ja sogar ein Fortschritt, oder?
Ja, deswegen ist ja auch dann die Zurückhaltung bei BUND, dass er mit diesen Auflagen einverstanden war und eben auch natürlich die Vorteile sieht. Und eben der ökologische Wert dieses Kiefernstangenwaldes ist in der Tat gering.
Okay, aber warum sind Sie dann gegen die Beschleunigung solcher Verfahren, wenn Tesla Wert darauf legt, möglichst bald Autos zu bauen?
Wir sind für Klimaschutz und die E-Autos sind ein ganz wichtiger Punkt eben dafür. Aber man kann eben nicht jetzt mit dem Ziel Klimaschutz eben deutsches Recht und deutsche Verfahren aushebeln. Und ich sehe auch nicht, dass es da eine relevante Verzögerung eben gibt, wenn dann maximal eine Woche später dann eben zur Tat geschritten werden kann und gebaut werden kann. Insofern ist dieses Argument einfach nicht richtig. Man muss eben auch als ausländischer Investor sich an die deutschen Verfahren halten. Und wir sind überhaupt nicht gegen Planungsbeschleunigung. Für die Verkehrswende und Energiewende brauchen wir ganz dringend Planungsbeschleunigung. Und der BUND hat auch eigene Vorschläge gemacht dafür.
Was haben Sie für Vorschläge gemacht zum Beispiel?
Es gibt ein riesiges, Herr Fratscher hat es angesprochen, Defizit bei modernen Planungs- und Planungsmethoden in den Verwaltungen. Da müssten viel früher Alternativen geprüft werden. Das ist europarechtlich schon längst vorgeschrieben. Seit 2004 müssen strategische Umweltprüfungen gemacht werden. Ich habe in Deutschland noch keine einzige gesehen. Wir haben zweitens ein Kapazitätsproblem bei den Verwaltungen und auch bei den Gerichten. Die müssten auch besser ausgestattet werden. Und wir haben derzeit eine Überregulierung in den Bundesländern, weil jedes Bundesland macht sein eigenes Naturschutzrecht. Ein internationaler Investor geht natürlich auf Grundeis, wenn er dann Tausende von deutschen Rechtsseiten durcharbeiten muss. Und wir haben schon lange gesagt, wir machen eine digitale Plattform. Der BUND will da gerne mitarbeiten, wo Handreichungen drin sind, wie Bewertungsverfahren und ökologische Analysen gemacht werden sollen, damit die rechtssicher sind. Und last und least brauchen wir eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung, die eben früh die Konflikte auch erkennt und auch mal den Bürgern zuhört. Das ist nicht verboten, auch in Demokratie nicht verboten, dass man mal hört, ob die gute Ideen haben, die man einfließen lassen kann in eine Planung. Das passiert bei staatlichen Instanzen in Deutschland bisher noch nicht. Energiebereich schon. Die Deutsche Bahn macht das gut und richtig, macht das hervorragend mittlerweile. Die hat aus Stuttgart 21 hat die gelernt. Siehe die Planung Hanau, Würzburg, Fulda. Unsere lokalen Verbände und Regionalverbände sind da durchaus begeistert und positiv angetan.
Da schau her, jemand lobt die Deutsche Bahn selten genug. Was macht die Deutsche Bahn Vorbild? Was macht die Deutsche Bahn im Bereich Umweltschutzauflagen richtig?
Sie holt alle Betroffenen zusammen, und es sind dann 80 oder 100 Leute, und hört ihnen zu und entwickelt eben Alternativen. Und da haben wir dann eben bei einer Planung wie Hanau, Würzburg, Fulda in der Tat auch massive Eingriffe in Wälder. Und wir sagten, aus Klimaschutzgründen ist das notwendig. Und deswegen sehen wir auch ein, dass diese Eingriffe gemacht werden müssen, weil eben doch die Reisezeit erheblich verbessert werden kann. Und dann kann man eben zu solchen Kooperationen und Kompromissen kommen. Auch bei allen anderen Verfahren, wir haben Stuttgart 21 erwähnt, wir hatten eine perfekte Alternative, die ist Kopfbahnhof gegen die Schnellstrecke, und Wendlingen waren wir ja gar nicht gewesen. Auch bei der Elbe haben wir eine Alternative auf den Tisch gelegt, eine geringere Vertiefung und dafür Kooperation mit Wilhelmshaven, der ein Tiefwasserhafen ist, der ganz unterausgelastet ist, neu ist, allerdings in einem anderen Bundesland liegt und Hamburg die eben nicht hochkommen will. Insofern ist das ein Geschenk an die Hamburger, die dürfen in der Tat die anderen über den Tisch ziehen.
Trotzdem hört man immer wieder den Vorwurf, es seien die vielen Umweltauflagen, die Investitionen in Deutschland bremsen. Das weisen Sie zurück?
Ja, ich kenne keine. Ich habe ja die Rechtsvorgaben eben genommen. Naturschutzrecht ist das, was im Mittelpunkt steht. Und natürlich muss das abgearbeitet werden können. Und in Kooperation mit den Verbänden geht das alles viel, viel schneller und mit einer guten, frühen Beteiligung. Weil da weiß ich dann ganz früh, wo dann der Hase im Pfeffer oder der Kamosch in Hessen eben liegt. Und kann mich dann darauf einstellen und man findet dann eben in aller Regel dann auch vernünftige Lösungen, muss aber eben sich bewegen und den Menschen zuhören und sie auch ernst nehmen.
Das war Werner Reh, Sprecher des Arbeitskreises Verkehr beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Vielen Dank. Kommen wir zurück zu der Legende des Müller von Sanssouci. Der will seine klappernde Mühle gegen den Willen des Königs von Preußen nicht schließen. Und ganz ähnlich wie bei den Konflikten heute, kommt es dann irgendwann zum Lokaltermin.
Ist dies die Mühle, Tornow?
Des hiesigen Müllers, Majestät.
Dieselbe, welche sich seit 2 Tagen hören lässt?
Jawohl, unzweifelhaft.
Man schaffe mir den Müller.
Der Müller Bleich, Majestät.
Ach, Herr Müller, es freut mich sehr, Sie zu sehen.
Ich vermute, der König von Preußen.
Allerdings.
Schönen Sonntag.
Ich habe Sie rufen lassen, Herr Müller, um Ihnen persönlich etwas mitzuteilen. Sie betreiben da seit neuestem eine Mühle.
Konzessioniert.
Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, dass Schloss Sanssouci sehr wenig entfernt von dieser Mühle liegt?
Och, es ist mir nicht unangenehm.
Ich befürchte, es wird Ihnen unangenehm sein. Ich erteile Ihnen nämlich den Befehl, Ihre Mühle stillzulegen.
Oh weh! Oh weh! Und warum?
Weil ich es will.
Das ist nur für Gott Antwort genug, Herr König.
Gut. Die Antwort ist, Ihr Klappern stört mich beim Regieren.
Besser, wie wenn mich Ihr Regieren beim Klappern stört.
So würde Elon Musk wahrscheinlich auch antworten. Was schert Ihnen die Politik? Das Planungsrecht muss vereinfacht werden. Diese Forderung hört man immer wieder. Aber stimmt das überhaupt? Vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Die Politik ist am Zug. Andreas Reuter.
Vorige Woche im Bundestag. Katja Suding von der FDP stimmt mal wieder das bekannte Klagelied an.
So kann und so darf es in Deutschland nicht weitergehen. Dringend notwendige Infrastrukturprojekte, sei es Ersatz oder Neubau, verzögern sich über Jahre, oft über Jahrzehnte. Gerichtliche Entscheidungen ziehen sich endlos in die Länge. Das versteht niemand mehr in diesem Land. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass es transparenter, berechenbarer und schneller geht.
Wohlgemerkt, das war 2 Tage bevor aus Grünheide in Brandenburg die Nachricht kam, dass die Bäume auf dem Tesla-Gelände erstmal nicht weiter gerodet werden dürfen. Das war nun so gar nicht das, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat und was CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer so beschreibt.
Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, ein Anliegen dieser Bundesregierung, dieser Koalition. Und deswegen wollen wir die Großprojekte von der Standspur auf die Beschleunigungsspur bringen. Herzlichen Dank.
Manches wird ja auch getan, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner.
Wir haben in der vergangenen Woche 2 wesentliche Gesetze dazu beschlossen, nämlich erstens das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und zweitens das Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz.
Und das klingt schon wieder so, als müsse das Gesetz erstmal selbst entbürokratisiert werden. Allen Absichtserklärungen der Politik zum Trotz. Die Bürokratie in Deutschland nimmt nicht ab, sondern immer weiter zu, beklagte der Deutsche Städte- und Gemeindebund zum Jahreswechsel. Das fessele Kommunen und Wirtschaft und sorge für einen Investitionsstau in Höhe von 138 Milliarden Euro. Nur bei den Kommunen. Es muss schneller geplant und genehmigt werden. Darin sind sich eigentlich alle einig. Und hin und wieder wird ja auch versucht, den hinderlichen Bürokratiedschungel etwas zu lichten. Etwa bei der Verlegung von Breitbandkabeln. Die kam nicht so recht voran, also hat die Bundesregierung 2018 versucht, wenigstens einige Vorschriften abzuschaffen. Ingo Strater, Sprecher des Verkehrsministeriums, zählt auf.
Wir haben eine komplette Gestreichung der Antrags Bewertung, also des Scoring, damit entfallen Prüfpunkte. Wir haben den Wegfall einer vorläufigen Netzplanung, wir haben den Wegfall der vorläufigen Finanzplanung, wir haben den Wegfall des Wirtschaftlichkeitsvergleichs nach möglichen Fördermodellen und den Wegfall der Begründung des Förderbedarfs bzw. der konkreten Fördersumme. Dadurch ist das Verfahren zur Erteilung von Erstbewilligungen auf 1 bis 2 Monate reduziert.
Aber das betraf nur die Breitbandkabel. Bei Straßen, Schienen, Flughäfen, Fabriken gelten wieder ganz andere Vorschriften. Planungsbeschleunigung als Sisyphos-Arbeit. Ein gehöriges Maß an Hilflosigkeit ist nicht zu überhören, wenn Politiker reden, die damit zu tun haben. Wie Jörg Cézanne, Bundestagsabgeordneter aus Hessen von der Linken.
Obgleich bereits 1990, das war vor 30 Jahren, das erste Beschleunigungsgesetz in Deutschland erlassen wurde, ist auch 2020 nicht einmal bekannt, wie viele Planfeststellungsverfahren stattfinden. Wir machen seit 30 Jahren Planungsbeschleunigung im Blindflug. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Planungsbeschleunigung seit 30 Jahren klingt fast nach Realsatire. Warum ist das alles so kompliziert? Professor Sabine Schlacke vom Institut für Umwelt- und Planungsrecht der Universität Münster kann uns weiterhelfen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Sie kennen diese Sisyphus-Arbeit sehr gut. Sie sitzen in verschiedenen Beratungsgremien der Bundesregierung. Wie war das gerade? Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz. Warum ist das so kompliziert?
Na, wir müssen erstmal schauen, dass wir eben sehr unterschiedliche Vorhaben hier einer Beschleunigungsgesetzgebung unterziehen. Wir haben in der Regel Großvorhaben, die hier im Fokus stehen. Das sind zum Beispiel Bundesautobahnen, das sind Schienenwege, das sind Flughäfen, das sind auch große emissionsschutzrechtliche Vorhaben wie das Tasler-Werk, die eben großräumige Auswirkungen auf Menschen und auch auf Umwelt und Natur haben. Und diese Auswirkungen muss man vorab prognostizieren, die muss man ermitteln, die muss man bewerten. Und die sind dann natürlich in eine Abwägung oder auch in eine gebundene Entscheidung mit einzubeziehen. Das heißt, das sind jetzt keine trivialen kleinen Vorhaben. Und insofern sind das schon mal sehr komplexe Vorhaben, die wir hier zur Entscheidung vorliegen haben.
Ist das dann immer ein Gegensatz zwischen Umweltrecht und Planungsrecht? Sind das 2 Gegner sozusagen juristisch?
Ich würde sagen, das sind nicht zwei Gegner, sondern das sind Belange, die durch unsere Verfassung geschützt werden, die auch durch bestimmte Verfahrensbestandteile wie Umweltverträglichkeitsprüfungen geschützt bzw. erstmal nur ermittelt werden und die dann eben in das Entscheidungsverfahren mit einfließen und die natürlich berücksichtigt werden müssen. Und wir haben andere gesetzliche Vorgaben des Wasserrechts, des Emissionsschutzrechts, die eben ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
Wovon hängt denn die Dauer eines solchen Verfahrens ab? Was sind immer so die Knackpunkte, die schwierigsten?
Erstmal muss der Antragsteller, also der Vorhabenträger, seine Antragsunterlagen zusammen haben. Da es sich um komplexe Vorhaben handelt, ist das nicht immer ganz trivial. Und dann beginnt die Behörde zu prüfen, die muss natürlich andere Fachbehörden, wie etwa Wasserbehörden, Emissionsschutzbehörden, Naturschutzbehörden mit einbeziehen. Da müssen also sozusagen Stellungnahmen eingefordert werden. Dann braucht es eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die aber in der Regel, finde ich, das gar nicht das Problem darstellt, weil die ist begrenzt auf einen Monat mit noch einer Stellungnahmemöglichkeit und dann möglicherweise einem oder zwei oder drei Erörterungstermine. Das ist nicht das, was die Verfahren in die Länge zieht. Und in der Regel sind es tatsächlich die vorbereitenden Maßnahmen für solche komplexen Großvorhaben.
Heißt Beschleunigung im Genehmigungsverfahren automatisch weniger Rechte für die Bürger?
Das heißt es oftmals, wobei wir mittlerweile eher an anderen Schrauben drehen. Also ich sag mal, vor 30 Jahren, das war ja eben im Beitrag auch zu hören, hat man tatsächlich versucht, die Öffentlichkeitsbeteiligungsfristen zu verkürzen, den Rechtsschutz stärker zu verkürzen. Das versuchen wir auch immer noch, da steht aber das Unionsrecht, das Europarecht entgegen. Eher fassen wir jetzt anders an. Wir sagen jetzt zum Beispiel das, was auch im Beitrag kam, wir planen jetzt legal. Das heißt, der Bundestag beschließt solche Einzelfallvorhaben. Das halte ich im Übrigen für etwas zweifelhaft, ob das so mit unserem Rechtsstaatsgedanken und Gewaltenteilungsprinzip einhergeht. Das heißt, wir haben gar keine Behörde mehr. Mhm. Wir haben andere Maßnahmen, wie etwa einen vorzeitigen Beginn zuzulassen für ein Vorhaben. Das ist der Fall des Tesla-Werkes. Dagegen wendet sich jetzt die Grüne Liga in Brandenburg. Dann muss aber prognostiziert werden können, dass das Vorhaben wahrscheinlich genehmigungsfähig ist. Also von daher, das sind ja alles schon beschleunigende Maßnahmen, die müssen halt genutzt werden. Zurzeit werden sie genutzt und ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viel rechtlichen weiteren Beschleunigungsbedarf.
Also Sie meinen damit jetzt diesen Vorfall, dass es halt noch keine Baugenehmigung gibt und trotzdem der Wald schon gerodet werden darf. Das ist eigentlich einer dieser typischen Beschleunigungsschritte, oder?
Ja, also hier braucht es wohl eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Tesla hat eine Genehmigung für den vorzeitigen Beginn, für den vorzeitigen Baubeginn erhalten. Und das bedeutet aber, wenn hinterher die Genehmigung doch nicht erteilt wird, dass alles wieder zurückgebaut werden muss und dieser Wald auch wiederhergestellt werden muss. Das kann passieren. Das ist ein Risiko des Vorhabenträgers.
Ja, Sie haben gerade kurz die EU-Verordnungen angeführt. Die werden ja auch immer gerne als schwarzer Peter hingestellt. Ist es die EU schuld, dass alles so kompliziert ist?
Ich würde nicht sagen, die Europäische Union ist schuld. Das sind alles Rechtsvorschriften, die von Behörden, von Verwaltungen anzuwenden sind. Und ich sehe eher das Problem darin, dass wir in einer ständigen, permanenten Beschleunigungsgesetzgebung uns befinden und die Behörden gar nicht mehr wissen, was anzuwenden ist. Die Behörden wissen das natürlich, aber sie kommen dem gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, wir müssen das, was wir an Beschleunigung in den letzten Jahren erhalten haben, erst einmal anwenden und dann ein Fazit ziehen und sagen, was hat davon wirklich eine Beschleunigung herbeigeführt?
Also Ihr Fazit lautet, der Fall Tesla eignet sich überhaupt nicht, um darüber zu klagen, dass es bei uns zu bürokratisch zugeht?
Das würde ich nach den Informationen, die mir vorliegen, erst einmal so behaupten, weil alle sehr, sehr eilig gehandelt haben. Die Gerichte haben sehr schnell die Eilanträge beurteilt und haben erste Entscheidungen gefällt. Das ist ja eine vorläufige Entscheidung des OVG Brandenburg. Es ist eine vorzeitige Zulassung des Baubeginns erfolgt. Schneller geht's, glaube ich, ehrlich gesagt nicht bei solchen komplexen Großvorhaben.
Das war Professor Sabine Schlacke vom Institut für Umwelt- und Planungsrecht der Universität Münster. Herzlichen Dank. Noch ist offen, wie das Gericht entscheidet über den Baustopp in Brandenburg, über das Stoppen des Abholzens zumindest erstmal. Damals bei der Mühle von Sanssouci, nur wenige Kilometer von der heutigen Tesla-Baustelle entfernt, da wurde auch eine Lösung gefunden.
Das Recht ist von unserem Herrgott und es heißt, dass seine Mühlen langsam, aber sicher mahlen.
Ja, ja, aber sie klappern nicht. Wie?
Hier stehe ich. Kein Feind der Obrigkeit, aber ein Schild des Rechts.
Was sagt er auf mein Verbot? Was?
Es gibt.
Es gibt was? Auf Recht?
Es gibt noch Richter in Barmherzigkeit.
Was für Richter? Was will er mit den Richtern?
Es gibt noch Richter in Berlin.
Woran erinnern Sie mich? Daran, dass ich das Kammergericht gebaut und einen freien, unabhängigen Richterstand begründet? Ja. Ich habe dies getan. Ich bedanke mich also bei Ihnen für die Lehre und die Erinnerung. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Und wo das Recht ist, da wird auch Friedrich gefunden. Kehren Sie zurück in Ihre Mühle und klappern Sie mit glücklichem Wind und allergnädigstem königlichen Privilegio.
Hoch, König Friedrich! Hoch! Hoch! Hoch!
Na also, es geht doch. Gut geprüft ist halb verhindert Unternehmen im Paragraphendickicht. Es sollte doch möglich sein, eine Lösung zu finden für die Tesla-Baustelle in Grünheide. Das Gericht will noch in dieser Woche über das Abholzungsverbot entscheiden und die Zeit drängt. Andere Länder kriegen das schließlich auch hin. Bestes Beispiel die Schweiz. Der gigantische Eisenbahntunnel durch den Gotthard hat nicht nur den Kostenplan eingehalten, davon kann man in Deutschland nur träumen. Er wurde sogar früher fertig als geplant. Also, wie machen die das? Hans-Jürgen Maurus zeigt uns das.
Es wurde gesprengt, gefräst, gebohrt und geschwitzt. 17 Jahre haben die Bauarbeiten am Gotthard-Basistunnel gedauert, von den ersten Schachtarbeiten in Sedrun 1999 bis zur Eröffnung. Für den badischen Unternehmer Martin Herrenknecht, dessen Bohrmaschinen Gabi 1, Gabi 2, Heidi und Sissi die Schwerstarbeit am Gotthard leisteten, ist der Flachtunnel mit zwei Röhren a je 57 Kilometer eine Meisterleistung.
Zeitplan haben sie eingehalten, die Schweizer sind sogar ein Jahr früher fertig geworden bei diesem gigantischen Projekt, was an sich todsicher eine Meisterleistung ist, sowohl ingenieurmäßig, auch von der finanziellen Seite, ist abgelaufen wie eine Schweizer Uhr.
Und wie erklärt sich der Bohrweltmeister Herrenknecht die überpünktliche Fertigstellung? Während in Deutschland von der Hamburger Elbphilharmonie über Stuttgart 21 bis zum Berliner Flughafen peinliche Verzögerungen und abenteuerliche Kostenexplosionen zu verzeichnen sind.
Das Volk entscheidet noch, wenn irgend so ein großes Projekt durchgeführt wird. Das gibt eine Volksabstimmung. Wenn die Volksabstimmung dann erfolgt ist, wird es über die Bühne gezogen und die Schweizer halten das ein, Präzision wie eine Uhr. In Deutschland geht es alles viel, viel länger, weil die Volksabstimmung, wie Sie gesehen haben, bei Stuttgart 21 ja sehr spät erfolgt ist und man, sagen wir mal, ich würde sagen, 12 Jahre ins Land gehen ließ, um so eine Entscheidung zu treffen.
Dass die Akzeptanz beim Schweizer Stimmvolk nach einer Volksabstimmung recht hoch ist, ist bewiesen. Diesen politischen Aspekt nennt auch der Schweizer Bahnchef Andreas Mayer als wichtigen Faktor, aber er preist auch das Schweizer Know-how an.
Alle können mitreden, hier sogar eine Volksabstimmung. Es gibt keine Überraschungen. Man ist nie gefeit vor Einsprache, natürlich auch bei uns. Aber die generelle Akzeptanz, die Überzeugung, dass ein solches Projekt notwendig ist, ist schon einmal groß.
Alptransit-Chef Renzo Simoni relativiert. Auch in der Schweiz habe es am Anfang durchaus Widerstände gegen die neue Eisenbahntransversale NEAT gegeben.
Bei uns war es lange Zeit auch so, dass die Diskussionen sich um die Finanzierung und um die Terminprognosen gedreht hat. Und es gab Schlagzeilen, da hat es geheißen, NEAT Fass ohne Boden, niemals machbar und so weiter, ein riesiges Loch und nichts kommt raus. Und ich mache meinen Kollegen von Stuttgart 21 auch immer wieder Mut mit solchen Gegenüberstellungen von Schlagzeilen aus den 90er Jahren und den aktuellen, die wir jetzt positiv in der Schweiz haben.
Und doch sieht Unternehmer Herrenknecht, der auf der ganzen Welt gearbeitet und seine Lehrjahre in der Schweiz verbracht hat, klare Vorteile.
Deshalb ist die Schweiz, wenn sie Entscheidungen machen, viel, viel schneller und viel speditiver. Und auch, was die Kosten bedingt, viel, viel exakter.
Die Schweiz als Vorbild für große Bauprojekte, da steht eben die Bürgerbeteiligung vor Baubeginn. Und wenn dann einmal entschieden ist, dann wird es auch durchgezogen. Das läuft in Deutschland ein bisschen anders. Kommen wir zurück zu dem geplanten Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Das Gericht will noch in dieser Woche entscheiden, ob die restlichen Bäume auf dem Gelände gefällt werden dürfen oder nicht. Und das Gericht steht mächtig unter Druck, denn diese Entscheidung wird auch international sehr genau beobachtet. Daniel Schäfer ist der Deutschlandchef der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Haben Sie in Ihrem internationalen Dienst auch über diese Klage berichtet?
Ja, wir haben sogar extrem intensiv darüber berichtet, weil das Interesse global ist riesengroß an diesem Thema. Vor allen Dingen natürlich, weil Tesla ein Unternehmen ist, auf das weltweit von der Investorenseite, aber natürlich auch aus der Autobranche natürlich intensiv darauf geschaut wird. Und es ist natürlich schon ein großer Moment, wenn Tesla in Europa und dann auch noch im Herzen des europäischen Automobilbaus, nämlich in Deutschland, ein Werk errichtet. Und wenn das in Probleme gerät, dieses Vorhaben, dann interessiert das weltweit sehr viele Leser.
Nur die Probleme oder auch die Entscheidung überhaupt für Deutschland? Ich meine, die hätten auch in Frankreich bauen können oder in Polen oder sonst wo.
Ja, in der Tat. Also auch schon die Entscheidung damals im November, die Elon Musk ja hier tatsächlich in Deutschland, in Berlin angekündigt hat, hat schon extrem viel Aufmerksamkeit erregt international und war bei uns eins der wirklich am meisten gelesenen Stücke an dem Tag, an dem das Thema rauskam, weil es einfach natürlich die Entscheidung nach Deutschland zu gehen und nicht vielleicht nach Polen oder Frankreich natürlich sehr aufsehenerregend war und auch eine große Symbolkraft hat. Ja, also wenn Elon Musk sich entscheidet, also der Pionier der Elektromobilität, in das Land zu gehen, das mit seinem Werk, das das Pionier des Benzinmotors und des Autos überhaupt ist, dann ist das natürlich, hat das natürlich einen sehr großen Symbolwert und damit auch eine große Strahlkraft nach außen.
Glauben Sie, es geht auch um diese Marke Tesla Made in Germany?
Ja, durchaus. Also das ist natürlich, wenn man es schafft, im Land der Daimlers und BMWs ein Werk zu errichten und hier wettbewerbsfähig zu sein und hier zu produzieren, dann ist es natürlich schon auch ein Gütesiegel, auch für jemanden wie Elon Musk. Also er ist zwar dabei, die Branche zu revolutionieren, aber ich glaube, er hat durchaus auch Respekt vor dem, was die großen deutschen Premiumhersteller in den vergangenen Jahrzehnten geleistet haben. Also insofern ist das natürlich schon auch für ihn ein Gütesiegel, wenn er hier in Deutschland produziert.
Denn immerhin Ihr eigener Dienst, Bloomberg, hat Deutschland im sogenannten Bloomberg-Index zur innovativsten Nation der Welt gekürt, noch vor Südkorea. Wie kann das denn sein?
Ja, also das ist in der Tat erstaunlich gewesen, hat auch viel Aufmerksamkeit erregt und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir natürlich immer noch in Deutschland eine sehr innovative, ingenieursgetriebene Kultur und Industrie haben und da werden immer noch sehr viele Patente produziert und das wird auch noch immer in sehr vielen Bereichen vom kleinen Mittelstand, der in einer kleinen Nische Weltmarktführer ist, bis hin natürlich zu den großen Konzernen wie Siemens oder Daimler, geschieht natürlich schon noch viel an Innovationen. Es ist aber auch auf der anderen Seite und trotz dieser großen Innovationskraft ist es natürlich immer noch wahr, dass wir bei bestimmten Themen wie zum Beispiel der Digitalisierung noch weiter hinterherhinken und da großen Aufholbedarf haben. Und da ist die Autobranche natürlich eines der besten Beispiele, wo wir beim Thema Elektromobilität und autonomes Fahren Jahren natürlich vor allen Dingen den Amerikanern, aber zum Teil auch den Chinesen hinterherhinken. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt selbst jemand wie der Vorstandschef von VW, der Herr Diess, der jetzt in den letzten Monaten immer wieder in seinen Reden auf Tesla als Vorbild und großen Konkurrenten hingewiesen hat.
Aber wenn selbst Bloomberg sagt, Deutschland sei die innovativste Nation der Welt, dann kann es ja so schlecht um unseren Standort nicht stehen. Trotzdem sagen Sie, diese Diskussion um diese eine Baustelle, Tesla, sei ein Testfall für den Investitionsstandort Deutschland. Ist das nicht ein bisschen sehr hochgegriffen dann?
Nein, das finde ich nicht. Also weil das ist in der Tat, es ist deshalb ein Testfall, weil Tesla natürlich, wie ich schon sagte, eine sehr große Symbolkraft hat. Tesla gilt als eins der innovativsten Unternehmen, die aus Amerika zurzeit kommen. Elon Musk ist angetreten, um wirklich eine der wichtigsten Branchen überhaupt zu revolutionieren. Und er hat in der Tat einen großen Vorsprung vor fast allen großen Autoherstellern immer noch. Wie gesagt, das würde auch jemand wie der VW-Chef tatsächlich nicht abstreiten. Er war schneller bei einigen Sachen, er war innovativer, was zum Beispiel auch die Benutzerfreundlichkeit der Autos angeht. Das Gefühl, man hat so ein iPhone auf Rädern, ja, und diese ganze Benutzeroberfläche bei einem Tesla ist anders als bei vielen anderen Autos. Und die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, ist insofern ein Testfall, dass natürlich schon die Investoren weltweit und auch viele Vorstandschefs und Manager weltweit darauf schauen, was passiert da jetzt eigentlich, wenn so ein Tech-Unternehmen wie Tesla mit einer Kultur, die sehr auf Geschwindigkeit, auf alles muss ganz, ganz schnell gehen und man muss einen Markt ganz schnell besetzen und man muss die Innovation ganz schnell vorantreiben. Was passiert, wenn der auf die deutsche Bürokratie und deutsche Genehmigungsprozesse stößt? Ja, und ist denn Deutschland sozusagen willens und in der Lage, so etwas anzunehmen und auch solche Investitionen dann tatsächlich in die Realität umsetzen zu können?
Und sind Sie da optimistisch oder skeptisch, wenn Sie sehen, Tesla trifft auf deutsche Bürokratie?
Also ich bin da eigentlich sehr optimistisch, weil man hat auch gesehen, dass tatsächlich sich die deutsche Politik sich auch der Symbolkraft und der Dimension dieses Schrittes von Tesla bewusst ist. Und schon allein jetzt, dass wir gesehen hatten, dass vor einer Woche das Umweltamt in Brandenburg diese vorläufige Genehmigung zum Roden des Waldes gegeben hat. Die haben gesagt, das ist auf eigenes Risiko für Tesla. Das heißt, Tesla durfte anfangen, schon den Wald zu roden. Also das, was jetzt das Gericht gestoppt hat, durfte es auf eigenes Risiko machen, obwohl die endgültige Genehmigung für dieses Werk eigentlich noch gar nicht vorliegt. Und das zeigt schon, dass es da einen großen politischen Willen gab, dass auch tatsächlich, anders als vielleicht sonst zum Teil sehr langwierige Genehmigungsprozesse in Deutschland ablaufen, das wirklich zu zeigen, dass man das auch anders kann in Deutschland.
Und wenn das Projekt doch noch scheitern sollte, was ja durchaus denkbar ist, glauben Sie, das hätte Folgen für andere Investoren?
Ja, ich glaube schon. Also wenn das tatsächlich scheitern würde, hätte das Folgen für andere Investitionsentscheidungen, die wir in Deutschland sehen. Also vor allen Dingen von Unternehmen, die sage ich mal, eine ähnliche Innovationskultur haben aus der Technologiebranche, die sich dann vielleicht doch dreimal überlegen, verliere ich vielleicht ein halbes oder ein Jahr, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, im Vergleich zu vielleicht nach Osteuropa oder anderswo hinzugehen. Also das glaube ich durchaus, ja.
Das war Daniel Schäfer, Deutschlandchef des Nachrichtendienstes Bloomberg. Vielen Dank. Gut geprüft ist halb verhindert Unternehmen im Paragraphendickicht. Ganz in der Nähe der Baustelle von Tesla ist übrigens noch ein anderes Großprojekt, das sicherlich kein gutes Vorbild ist für die deutsche Planungskunst, nämlich die Dauerbaustelle des Flughafens BER. Der ist seit 2006 im Bau. Es werden jetzt schon Wetten angenommen, welches Projekt wohl eher fertig sein wird, der Flughafen oder die Autofabrik. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Mein Name ist Uwe Berner.